Rheingau-Kompass. Der Rheingau-Podcast. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Rheingau-Podcasts. Mein Name ist Axel Johmeier und heute zu Gast, wer hat aufgepasst am Anfang, wer hat zugehört, das war der Trompeter Volker Bender. Und seine Angetraute, die Monika Aßmann, ist auch hier. Also, ich denke, ihr habt rausgefunden, was es bedeutet. Es ist der Gesang. Monika Aßmann singt und Volker Bender spielt die Trompete. Und beide sind vom Jazzclub Rheingau. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns.
Ja, das ist schön, dass ihr gleich was zum Besten gegeben habt. Wann kann man euch denn live erleben?
Das nächste Mal live erleben kann man uns am 26. Mai hier im Rheingau in der Brentano-Scheune in Österreich-Winkel. Dort gibt es ein Memorial-Konzert für Miles Davis, der an diesem Tage 100 Jahre alt werden würde.
Okay, so alt seid ihr, was ein Glück, noch nicht. Erzählt deshalb trotzdem mal, wie ist dieser Jazzclub Rheingau ins Leben gerufen worden? Wie kommt es, dass man im Rheingau, da denkt man ja eher an Folklore vielleicht oder an Tänze, wie kommt es, dass man hier so etwas Freigeistiges wie einen Jazzclub gründet?
Ja, die Jazzszene im Rheingau war eigentlich schon immer so ein bisschen belebt. Das ist schon länger her. Ich kann da jetzt mal mitreden. Es fing dann so richtig an vor 40, 50 Jahren, soweit ich mich erinnere, dass sehr viel Jazz gespielt wurde. Und irgendwann kam man dann auf die Idee, das auch mal in einen Jazzclub, in einen Verein umzumünzen, weil es dann einfach eine kompaktere Sache war, als die ganzen Einzelkonzerte zu organisieren. War es dann eine gute Idee, dem einen Rahmen zu geben. Dann haben sich viele Musiker, die damals hier gespielt haben, praktisch zusammengeschlossen.
Waren das Rheingauer, die hier gespielt haben?
Das waren nicht nur Rheingauer, aber es gab sehr viele Rheingauer Musiker, die dabei waren. Und der erste Vorsitzende, der auch ungefähr 30 Jahre lang der erste Vorsitzende war, war der Edu Jung. Vom Weingut Jung in Rüdesheim, und der hat das eigentlich federführend mit Hilfe von vielen anderen dann so angeführt.
Hat das ein bisschen was mit der Besatzungszeit zu tun, mit den Amerikanern, die hier stationiert waren? Wisst ihr das?
Nein, ich glaube eher nicht, dass das damit zu tun hatte. Das war ja dann eher so im Wiesbadener Raum oder teilweise auch in Kaiserslautern, wo die ganzen Clubs entstanden sind. Das kann schon sein, dass gerade so die früheren Musiker auch in Wiesbaden in den Clubs gespielt haben. Vielleicht war das sogar auch im Hinterkopf. Aber der damalige Bürgermeister von Österreich-Winkel, Klaus Friedsch, hat auch die Idee gehabt, so ein kleines Festival in Österreich-Winkel anzustreben, und da ist dann auch dieser Verein kurz vorher gegründet worden, um dann halt auch diesem Festival ein Zuhause zu geben.
Aber ihr seid ja jetzt zweite oder dritte Generation. Habt ihr noch die ersten kennengelernt?
Naja, also ich persönlich bin sogar Gründungsmitglied.
Bosch.
Ja gut, also wir wollen jetzt nicht nachrechnen, aber der Verein ist 1986 gegründet worden. Ich war noch ein sehr junges Gründungsmitglied, das jüngste eigentlich. Also ja, natürlich, wir haben sie kennengelernt. Es gibt auch noch Gründungsmitglieder. Ein paar mussten wir leider verlieren in der letzten Zeit, aber es gibt sie noch.
Das heißt, du bist der zweite Vorsitzende, Monika, und Volker ist erster Vorsitzender.
Das ist richtig, genau.
Ja. Habt ihr das so durchgehalten seit Beginn?
Nee, also der erste Vorsitzende in der Anfangszeit war ja der Edu Jung. Ja. Das war 1986, und der hat fast 30 Jahre diesen Verein geführt. Und dann stand der Verein kurz vor der Auflösung. Das war 2018. Und ja, und dann haben wir uns so überlegt beim Besuch der Jazzwoche, vielleicht wäre das ja was für uns, vielleicht können wir da aktiv werden, weil uns die Musik interessiert, weil uns die Leute interessieren, das Flair interessiert. Deswegen haben wir uns dann überlegt, das Ganze zu machen, und ja, haben dann 2018 im Prinzip das übernommen und den Jazzclub seitdem geführt.
Ja. Seid ihr beide aus dem Rheingau?
Ja.
Ja? Wo genau?
Also ich komme aus Winkel. Also wirklich aus Österreich-Winkel, ein Winkler-Mädchen, wie der Edu immer gesagt hat.
Ja, und ich komme ursprünglich aus Lorch.
Lorch, okay. Ja, wie kommt man denn zum Jazz? Habt ihr klassische Musikausbildung gehabt? Oder Jazz ist ja so, denke ich mal, als Laie so improvisieren. Habt euch das selber beigebracht? Wie ist denn da so ein musikalischer Weg?
Also bei mir war es mit Sicherheit, also irgendwann angefangen, Instrument zu lernen. Da war ich so 10, Trompete angefangen zu lernen und bin dann in der Blasmusik gelandet, damals in der Kolpingkapelle in Lorch. Und mein Bruder hat selbst Klarinette gespielt, später dann Saxophon, und der hat sich sehr für Jazz interessiert und dann immer an der Tür gehört, wenn er angefangen hat, seine Platten aufzulegen. Und sobald er das Haus verlassen hat, habe ich mir diese Platten dann geklaut und habe sie dann selbst bei mir im Zimmer gehört und habe dann versucht, dazu zu spielen, weil ich das faszinierend fand, was die gemacht haben. Ich konnte mir das nicht erklären, was die da gemacht haben. Die haben, ob das jetzt Miles Davis war, ob das Charlie Parker war oder John Coltrane, die haben ganz kuriose Dinge mit ihren Instrumenten gemacht und ich habe versucht, das dann nachzumachen. So bin ich dazu gekommen und habe in verschiedenen Big Bands halt eben als Schüler in der Schulbig Band gespielt, aber dann auch in Lorch hatten wir eine Big Band und dann gab es noch die legendären Frank Norman and the All Stars. Das war auch mehr oder weniger eine Big Band, die aus der Schulbig Band entstanden ist. Und so kam das dann eben.
Ja, du hattest ja im Vorgespräch gesagt, dass du eigentlich klassische Trompete gelernt hast.
Ja, ich habe dann 1985 nochmal zusätzlichen Trompetenunterricht genommen bei einem klassischen Musiker, bei Harald Zerbe, der hier auch im Rheingau recht bekannt ist, und bin somit halt eben zur klassischen Musik gekommen und fand das auch faszinierend und dachte mir, das ist schon mal so die Basis, dass man vielleicht sein Instrument beherrscht, und bin dann über die Klassik dann auch später im Studium über die Klassik dann immer wieder beim Jazz gelandet. Nebenher als Hobby oder als Interesse, wie auch immer.
Okay, jetzt könnte man ja sagen, oder so eine alte Vorstellung, dass die Leute sagen, Jazz, das ist zu weit weg, das ist zu abgehoben. Zum Beispiel das Elternhaus, dass die dann sagen, Junge, mach was Anständiges. Gab es da Widerstände oder wurde das gefördert?
Nee, also Widerstände gab es überhaupt nicht. Meine Eltern waren, glaube ich, recht froh, dass wir Musik gemacht haben, und wir haben uns nie den Stil diktiert, den wir zu spielen haben. Also nie gesagt, mach jetzt Blasmusik, mach das. Oder keine Ahnung, also das war eigentlich kein Thema. Also wir haben da freie Hand gehabt und das auch ausgenutzt.
Wie war es bei dir, Monika?
Ja, meine Geschichte ist eine ganz andere. Ich habe ja gar nicht Musik studiert oder dergleichen, sondern ich habe, als ich 11 war, glaube ich, angefangen, Gitarrenunterricht zu nehmen und hatte das Glück, einen holländischen Gitarristen zu erwischen, der Jazzgitarrist war. Und da ich nicht allzu gerne Gitarre geübt habe, hat er gemeint, es wäre doch eine gute Idee, wenn ich mal was singen würde. Und dann hat er mir irgendwann Summertime hingelegt und hat das mit mir geübt. Und ja, so fing meine Geschichte an. Wir hatten dann eine sehr enge musikalische Beziehung. Ich habe sehr viel von ihm gelernt. Er hat mir alles beigebracht, was er konnte. Er hatte das in Holland schon ganz viel gemacht, auch mit Sängerinnen gearbeitet. Ja, und so kam ich dann auch zu dem sogenannten Jazzclub Swingtet, das es damals in dem Jazzclub gab. Und ja, habe mit den Herren sehr viel Musik gemacht, habe dann später auch mit dem Bernd Hans Gietz, der hier im Rheingau relativ bekannt ist, im Duo oder Trio viel gemacht und habe mich dann später mal so ein Popmusik auch ein bisschen versucht. Das war so eher meine Geschichte.
Ich hoffe, ich plaudere jetzt nicht aus dem Nähkästchen, aber ihr seid ja verheiratet.
Das ist richtig.
Ja, man kommt ja nicht sofort drauf, weil es unterschiedliche Nachnamen sind. Aber habt ihr euch im Jazzclub kennengelernt oder wer hat da wen hingezogen?
Wir haben uns schon über die Musik kennengelernt. Ich habe damals noch in so einer Soulband gespielt und ja, Moni kam hin und wieder zu den Konzerten und so haben wir uns irgendwie kennengelernt und sind dann mal essen gegangen. So der klassische Weg.
Also der Jazzclub war eigentlich eine gemeinsame Entscheidung. Wir haben ihn irgendwie für uns adoptiert. Ja, irgendwie betrachten wir ihn fast so ein bisschen als unser Baby jetzt mittlerweile. Ja. Und ja, hoffen, dass wir es auch noch lange machen können.
Ja, das wäre schön, klar. Ja, erzählt mal, wie ist denn dieser Jazzclub jetzt organisiert? Also wie hat man sich das vorzustellen? Habt ihr ein Clubhaus? Wer ist bei euch Mitglied? Wer darf mitspielen? Erzählt mal ein bisschen von dem Leben im Jazzclub.
Also ein Clubhaus haben wir, ja, ich sag meistens leider nicht, wobei das stimmt nicht so ganz. Also manchmal ist es auch wieder ganz gut, dass wir kein Clubhaus haben, weil somit die Möglichkeit, den ganzen Rheingau zu bespielen. Wir sind nicht fixiert auf einen Ort, sondern wir haben mehrere Möglichkeiten, was auf der einen Seite schwierig ist, immer wieder Örtlichkeiten zu finden, auf der anderen Seite aber auch ganz cool ist, dass man nicht immer am gleichen Ort ist und somit dann halt auch mehr Möglichkeiten vielleicht hat. Organisiert ist es so, dass wir einen Vorstand haben, der besteht aus dem ersten Vorsitzenden, der zweiten Vorsitzenden und einer Kassiererin. Das ist die Caro Jung, das ist die Tochter vom Edo, von dem wir gerade gesprochen haben.
Ihr seid eingetragener Verein. Ne?
Richtig, genau. Also seit 1986 ist das ein eingetragener Verein und der Verein organisiert eben im Rheingau Jazzkonzerte aller Art, die irgendwie anfallen, also hauptsächlich traditionelle Musik, aber wir haben auch schon mal etwas modernere Stilrichtungen dabei gehabt, bis hin zu Soul oder ja, etwas rockigeren Elementen. Das hängt immer ein bisschen davon ab, was gerade so uns durch den Kopf geht, wenn sich Bands bei uns bewerben. Also man kann sich bewerben für die einzelnen Veranstaltungen oder wir haben halt eine Idee. Letztes Jahr war es ganz kurios, da hatten wir ein indisches Trio zu Gast gehabt, das Maharaj-Trio, und die sind bei uns auch in der Brentano-Scheune aufgetreten mit zwei deutschen Musikern, mit dem Ralf Zetter, der spielt Kontrabass, und dem Thomas Bachmann, auch aus Geisenheim, der spielt Saxophon, und die haben als Soulful Five letztes Jahr bei uns gespielt. Das war eine ganz andere Erfahrung.
Ja.
Es macht einfach Spaß.
Aber jetzt haben wir ja Gesang und Trompete, aber da gehört da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dazu, zu so einem Ensemble. Wer ist denn noch dabei? Habt ihr eine feste Besetzung? Welche Instrumente? Wer sind die anderen Damen und Herren?
Also wenn wir mit dem Jazzclub Swingtet oder den vorherigen Jazzclub Swingtet, die wir jetzt eher Jazzclub Formations nennen, zusammenspielen, dann sind das verschiedene Musiker, die wir uns halt eben dazu holen, weil wir brauchen ja in der Regel dann noch einen Pianisten, wir brauchen einen Schlagzeuger und wir brauchen vielleicht auch noch einen Gitarristen und diverses Gebläse, also mit Trompete und Saxophon und Posaune. Und da bedienen wir uns in der Regel bei den Mitgliedern aus dem Jazzclub oder halt bei befreundeten, bekannten Musikern, die dann Zeit und Lust haben, mit uns zu spielen, wenn wir denn als Jazzclub auftreten. In der Regel haben wir aber auch ganz normal andere Bands, die bei uns spielen. Das müssen jetzt noch nicht mal Mitglieder des Jazzclubs sein. Das heißt, es kann durchaus auch mal ein ganz anderes Konzert sein mit Bands, die sich bei uns bewerben und die Lust haben, entweder in der Jazzwoche oder bei einem anderen Konzert zu spielen. Oder wir haben eine Idee für irgendwas, wie gesagt, dieses Miles Davis Konzert, 100 Jahre Miles Davis. Da haben wir auch die Band so zusammengestellt, wo wir das Gefühl haben, da könnten wir ein schönes Konzert mit der Musik von Miles Davis eben bestreiten.
Wer sind die, Monika? Die anderen Musiker, wo habt ihr die jetzt gefunden?
Ja, die kennen wir aus unserem persönlichen Umkreis oder wir haben sie halt auch kennengelernt, weil sie bei uns gespielt haben. Es ist halt ein bisschen im Umschwung mittlerweile, weil zum Beispiel eben der holländische Gitarrist, von dem ich erzählt habe, der Ruud van Duyse, ist vor 2 Jahren jetzt mittlerweile gestorben. Dann haben wir halt einen anderen Freund und Musiker von uns, den Sigi Rollerter, mehr mit reingenommen noch. Und es sind auch Musiker, die schon immer mal im Jazzclub gespielt haben. Also das sind persönliche Beziehungen oder musikalische durch den Jazzclub, wie wir uns einfach kennengelernt haben.
Okay, jetzt hat der Jazz eine Riesengeschichte, ne? Vielleicht beginnend beim Blues, dann Dixieland, ich weiß nicht, alles, was da subsumiert wird, die unterschiedlichsten Richtungen bis zum Modern Jazz, den wahrscheinlich viele kaum aushalten können. Seid ihr da stilistisch irgendwie eingerichtet oder offen für alles? Könnt ihr alles bedienen? Wie ist das bei euch?
Also ich persönlich höre so ziemlich alles, also bis hin auch zum etwas freieren Jazz. Was wir jetzt als Bands haben, ist es in der Regel relativ traditionell, schon bis hin zum Bebop. Vielleicht auch mal artverwandte Stilrichtungen wie Soul oder Rock'n'Roll, auch eine Beatband hatten wir schon gehabt. Also das ist durchaus für uns auch möglich. Das macht es natürlich auch schwierig. Viele haben vielleicht auch ein bisschen Angst vor diesem Begriff Jazz, weil der Jazz eben so vielfältig ist und es keine genaue Definition dafür gibt, sondern es gibt halt einfach so wahnsinnig viele unterschiedliche Stilrichtungen. Und manche haben vielleicht irgendwann mal irgendwas Moderneres gehört und denken sich dann, oh, die machen so ganz schlimme Dinge, ohne genau zu wissen, was tatsächlich bei uns passiert. Deswegen sind wir immer froh, wenn die Leute einfach mal vorbeikommen, sich das anhören und dann feststellen müssen, dass es doch eigentlich ganz schick ist, was wir da veranstalten.
Wie siehst du das?
Ja, das ist unser größtes Anliegen, dass wir Leute halt begeistern wollen für Jazz. Deshalb haben wir schon eher die gefälligeren Sachen, die nicht so schwer verdaulich sind. Auch wenn Modern Jazz natürlich auch eine tolle Sache ist. Aber in erster Linie, gerade jetzt zum Beispiel in der Jazzwoche, die ja in den Höfen von Weingütern stattfindet, bei Wein und Trinken, haben wir halt schon eher gefälligere Musik, die halt auch so zum Mitgrooven noch so ein bisschen anregt und ja,
einfach welcher Spaß Stil macht. Ist das dann? Ja. Kann man das so festlegen?
Kann man, eigentlich schwierig. Genau, also es ist schwer zu sagen. Also in diesem Jahr haben wir zum Beispiel, also es geht los mit Chris Hopkins und den Young Lions. Das ist eher so in der Swing-Richtung. Mhm. Ein Tag später kommt Ron Williams aus Hamburg, ist Schauspieler und Sänger und der macht einen Ray Charles-Abend. Ja, montags haben wir eher die traditionelle Richtung mit Herbert Christ und seinen Swingers and Stringers. Und dienstags haben wir aus Australien, Adam Hall, der dort mit seiner Band auftritt. Das ist eher so ein bisschen soul-y, funky in der Richtung. Also auch ein sehr interessanter Abend. Am Mittwoch haben wir die Swing Shakes aus Mainz, also auch eine relativ neue Band. Wir sind da total gespannt drauf, die zwar ältere Musik machen, aber in einem etwas neueren Gewand. Also das groovt auch wahnsinnig. Es gibt ein paar Videos von denen aktuell bei YouTube zu sehen. Da sind wir auch total froh, dass wir die bekommen konnten. Donnerstags haben wir unsere Jam Session. Das heißt, dort wissen wir selber nicht, was passiert, weil da kommen Leute, die ein Instrument spielen, die Jazz spielen, die sich dafür interessieren, die sagen eine Nummer und dann wird zusammen gejammt,
die steigen
mit uns ein. Also wir haben eine feste Band, die spielt und dann wird eine Nummer aufgerufen und alle steigen mit ein und wir gucken, was passiert, wo die Reise hingeht.
Hat es doch schon mal im Chaos geendet?
Das kann auch schon durchaus mal etwas chaotischer enden, aber in der Regel wissen die Musiker schon, was zu tun ist, um das auch so zu gestalten, dass es dem Publikum nicht zwingend auffällt, dass da jetzt vielleicht gerade was passiert ist. Oder ein anderer steigt plötzlich ein und der merkt, oh, da könnte gleich was schief gehen. Und dann steigt ein anderer mit ein und dann bringt er das nach Hause. Also das ist eigentlich immer ganz, ganz cool, was da passiert.
Irgendwo kommt man immer an. Ne?
Das ist richtig, genau.
Aber du hast jetzt die Jazzwoche erwähnt.
Genau.
Okay, die ist jetzt von wann bis wann und auf welchen Gütern oder Locations ist das? Kannst du das nochmal oder du vielleicht zusammenfassen?
Also die wird dieses Jahr, die wandelt immer so ein bisschen, sie rutscht immer so übers Jahr. Dieses Jahr ist sie vom 27.06. bis zum 4.07. Und wir haben dieses Jahr 4 Weingüter in Österreich-Winkel, in denen das stattfindet. Das erste sind die Brüder Eser in Österreich, die ersten beiden Tage. Dann folgt das Weingut Prana, mit dem wir relativ neu zusammenarbeiten. Die haben auch Yoga-Angebote, das ist ganz nett.
Deshalb Prana, der Name.
Ja, ja, richtig. Wir erweitern ja unseren Horizont. Die nächsten beiden Tage, ist das Weingut Hamm. Also diese Jam-Session findet da statt. Das Weingut Hamm ist auch das Weingut, wo damals der Jazzclub gegründet wurde vor 40 Jahren. Haben wir noch gar nicht erwähnt, das Jubiläum. Müssten wir noch mal kurz vielleicht drüber sprechen.
Das machen wir auch noch dann, ja.
Und die beiden letzten Tage ist das Weingut Gerromont auch schicksalsträchtig, weil auch da, das ist praktisch auch so die Wiege vom Rheingauer Jazzclub, weil da die ersten Konzerte immer stattfanden und der ursprüngliche Besitzer, der Ludwig Werkmeister, da sehr hinterher war. Das war ihm ganz wichtig und er hat dann auch zum Schluss immer mit Bass gespielt. Also okay, wir haben schön. Da eine lange Tradition.
Hat auch die Moni ihr erstes Konzert gemacht.
Ja, ne? Das auch.
Ah. Mit 16 und Summertime.
Summertime.
Genau.
Also du hast Miles Davis erwähnt, ihr habt die Jazzwochen erwähnt. Was kann man noch so im Laufe eines Jahres von euch als feste Punkte erwarten?
Genau, also bei der Jazzwoche fehlen ja noch 2 Termine. Das eine wären die Sloppy Notes, die spielen dann freitags im Weingut Gerromont und samstags eine Band aus Paris, die Mama Shakers. Die waren letztes Jahr der Publikumsliebling und da haben wir gesagt, okay, die holen wir uns wieder. Die haben so die Bude aufgemischt, dass wir gesagt haben, die brauchen wir wieder. Eine Band mit jungen Musikern, die mit einer Wahnsinnsenergie auftreten und einer sehr charismatischen Trompeterin und Sängerin.
Also das Alter ist auch von jung bis alt, richtig. Alle kommen zu euch, ja?
Genau. Ja,
die also Musiker auch von jung bis alt.
So korrekt, genau. Ja, also das heißt, der Älteste ist, glaube ich, mittlerweile 83. Der wird 84 dieses Jahr, genau, der Herbert, der dann an dem Montag spielt. Und er lädt sich dann auch Musiker ein, die kommen dann aus ganz Deutschland und die spielen dann am Montag, genau. Das waren diese Swingers and Stringers, ja.
Okay, und erzählt mal weiter, was habt ihr noch für Punkte im Laufe eines Jahres an festen Terminen?
Also mein ganz persönliches Baby, weil ich Weihnachten sehr liebe, ist, wir haben jetzt seit 3 Jahren, das ist dieses Jahr das 4., stimmt, ne? Ein eigenes Weihnachtskonzert. Wir haben dann entschieden, dass wir uns nicht eine Band holen, die ihr Christmas-Programm spielt, sondern es ist ja so ein bisschen unsere Besonderheit, dass wir da auch selber eingreifen mit befreundeten Musikern, hatten wir ja schon gesagt. Und so ist es auch beim Weihnachtskonzert. Also wir beide machen mit und haben uns so eine Christmas-Band zusammengestellt mit verschiedenen Musikern, die auch nicht unbedingt alle aus dem Jazzbereich kommen, weil uns das auch wichtig ist, wie wir eben schon sagten, das Ganze ein bisschen zu öffnen, um auch Leute zu uns zu bringen, die sonst vielleicht nicht so kämen. Deshalb haben wir auch noch andere Menschen mit dabei und das ist mittlerweile ein richtiger Erfolg, kann man sagen. Also es ist eine schöne, wirklich intime Atmosphäre auch.
Sind das offene Abende? Muss man da Tickets kaufen? Wie ist das bei euch?
Da muss man schon Tickets kaufen.
Generell oder gibt es auch Sachen, wo ihr frei spielt?
Nein, eigentlich nicht. Ne?
Wir haben ein Benefizkonzert einmal im Jahr.
Das ist richtig. Mhm.
Das heißt, da ist theoretisch der Eintritt frei, aber wir bitten um Spenden und versuchen dann mit dem Geld verschiedene Institutionen dann zu bedenken. Also das ist so die Idee, die dahinter steckt. Ist während des Ukraine-Krieges entstanden, mehr oder weniger, wo wir dann auch überlegt haben, wie können wir Menschen helfen, denen es jetzt gerade nicht so gut geht, und haben dann im Geisenheimer Dom, im Rheingauer Dom, so ein kleines Benefizkonzert organisiert, auch mit Musikern aus allen möglichen Stilrichtungen, ob das jetzt klassische Musik ist oder ob das, wir haben auch zwei, die eher in die Rockrichtung gehen, aber auch eine Jazz-Combo, und die dann eben dort in diesem Konzert spielen und für einen guten Zweck. Also das heißt, da kostet es theoretisch keinen Eintritt. Wir hatten auch letztes Jahr ein Gedenkkonzert für den Ruud van Duyse, also ein Musiker, der bei uns im Verein, also Monis Gesangslehrer und Gitarrist, der hier im Rheingau eine Institution war zu Lebzeiten. Und da haben wir so ein kleines Gedenkkonzert gemacht. Und das war auch bei freiem Eintritt, weil wir auch Leute, Weggefährten dabei haben wollten. Er hat in Wiesbaden in der Musikschule unterrichtet. Da haben wir dann auch ein paar Lehrer dabei gehabt, also Kollegen von ihm und so weiter. Also das heißt, wir gucken halt immer, was sich da jetzt gerade anbietet zu den entsprechenden Zeitpunkten, was ansteht, ob wir noch eine Idee haben und gucken, ob wir es stemmen können. Und wenn das funktioniert, freuen wir uns.
Und das Publikum, hattet ihr vorhin gesagt, das ist jung und alt. Könnt ihr trotzdem feststellen, dass es da eine Verlagerung gibt? Also im Sinne, interessieren sich jetzt junge Leute mehr oder eher weniger für diese Musikform? Oder kann man das so nicht feststellen?
Das ist schon eine sehr schwere Frage. Also ich denke schon, dass das Publikum sich ein bisschen gewandelt hat. Auch dadurch, dass es mittlerweile sehr, sehr viele Angebote gibt. Vielleicht auch in allen möglichen Stilrichtungen. Und dass vielleicht das Publikum auch etwas neugieriger geworden ist und deswegen auch vielleicht tatsächlich mal vorbeiguckt und sich das anhört und dann ja hoffentlich hängen bleibt und öfter zu Veranstaltungen kommt. Also es kann auch schon mal sein, dass jemand an so einem Weingut mit dem Fahrrad vorbeifährt und hört Musik und stehen bleibt und dann einfach mal reinguckt. Also das hatten wir auch schon oft gehabt, ja, dass die dann in kurzen Hosen mit ihrem Fahrradhelm im Publikum gesessen haben und ihren Schoppen vor sich stehen hatten und sich gefreut haben, dass sie da Stopp gemacht haben. Also das gibt es dann auch. Also es ist halt schon schwer zu sagen, ob sich das jetzt grob geändert hat. Ja, ein bisschen vielleicht schon, weil sich ja alles irgendwie ändert und alles irgendwie moderner wird. Aber in der Regel sind es vor allem musikbegeisterte Menschen, die sich das anhören und ihren Spaß dran haben.
Okay. Und ihr selber, unterrichtet ihr auch oder könnt ihr im Jazzclub, sagen wir mal, junge Leute ranziehen, die ihr dann in die Welt des Jazz musikalisch einführen oder begleiten könnt?
Also ich habe auch sehr, sehr lange in Wiesbaden an der Musikschule unterrichtet oder auch in Geisenheim, da gibt es 2 Musikschulen, die Musik- und Kunstschule und die Musikschule Rheingau, da habe ich als Trompetenlehrer gearbeitet und bin jetzt aber auch schon seit 2002 an der St. Ursula Schule in Geisenheim als Musiklehrer, und dort lernt man ja alle Altersgruppen kennen und versucht dann auch vielleicht den ein oder anderen mal für diese Musik zu begeistern. Wir hatten in der Schule auch ein paar Projekte mit der Big Band vom Hessischen Rundfunk, mit der HR Big Band. Das hatte ich damals angeleiert. Die haben ein Konzert bei uns in der Aula gespielt und die Schülerinnen und Schüler durften moderieren. Das war eigentlich ganz cool, weil die dann das erste Mal auch mit dieser Musik in Kontakt geraten sind und tatsächlich auch mal sich mit den Musikern privat unterhalten konnten. Das war schon für alle Beteiligten faszinierend und so kommt man vielleicht auch mal ja in diese Konzertrichtung, dass man vielleicht auch mal Lust hat, irgendwas sich anzugucken. Vielleicht organisieren wir auch nochmal irgendwas anderes in die Jazz-Richtung, vielleicht organisieren wir auch nochmal einen Workshop. Also Ideen sind viele da. Es ist oft in der Schule schwer umzusetzen, weil es einfach wahnsinnig viele Termine gibt.
Ja.
Und so nebenbei müssen ja auch noch Arbeiten geschrieben werden und tatsächlich Schule gemacht werden. Und das macht es dann immer ein bisschen schwierig, noch Termine zu finden. Aber wir geben unser Bestes.
Wie ist das bei dir, Monika?
Ja, ich bin Grundschullehrerin. Das heißt, ich unterrichte nicht, zumindest nicht Musik oder Gesang in dem Fall. Ich tue aber mein Bestes natürlich im Rahmen meiner Schultätigkeit, die Kinder für Musik zu begeistern und zum Singen zu bringen. Das ist natürlich in erster Linie immer die Klassen, die ich selber unterrichte. Wir versuchen aber an der Schule auch durch Projekte wie eine Open Stage, wo die Kinder was vorführen können, oder wir hatten auch ein Sinfonieorchester mal da, sind mehr an die Musik ranzuführen, die Kinder, und vor allen Dingen halt auch irgendwann mal an selbstgemachte Musik, weil das ist wirklich immer schwieriger geworden. Dadurch, dass die Kinder ja auch länger in der Schule sind und das schwieriger wird mit Musikunterricht. Und die haben ja auch alle viel zu tun. Der Freizeitbereich ist ja immer sehr ausgeschöpft und von daher ist es mittlerweile gar nicht mehr so einfach, aber wir tun unser Bestes.
Okay. Ja, ich weiß, zu meiner Kinderzeit war immer Blockflöte der Einstieg. Ist das heute auch noch so? Ich meine, es ist ein sehr unterschätztes Instrument, ja. Aber was würdet ihr sagen? Wie soll man Kinder ranführen in die Welt der Musik?
Also ich habe tatsächlich mit Blockflöte begonnen. Das war damals auch zu meiner Zeit das ideale Einstiegsinstrument, weil es halt relativ einfach erstmal zu bedienen ist. Man bekommt recht leicht einen Ton raus. Und von daher war das bei mir ähnlich gewesen. Ja. Was generell immer ganz cool ist, um Musik zu verstehen, ist vielleicht Klavier. Also wenn man irgendwie ein Klavier zu Hause stehen hat oder ein ja ähnliches Instrument, Klavier damit zu beginnen, wäre natürlich schon immer ganz cool, um auch so ein bisschen zu verstehen, wie Musik funktioniert. Ja.
Monika lächelt ein bisschen verschmitzt.
Ja, also ich habe keine sehr enge Beziehung zur Blockflöte, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber ich versuche es auf dem Weg, dass ich praktisch durch mein Beispiel auch begeistere. Das ist also wirklich, also ich singe natürlich schon auch viel mit meinen Kindern und ich glaube, dass sie das dadurch auch mehr mögen. Also und dadurch auch selber mehr singen. Ich muss nur immer ein bisschen aufpassen. Deshalb habe ich gelächelt. Manchmal hören sie dann auch auf und hören mir zu. Und so ist es natürlich nicht gedacht. Aber grundsätzlich ist es wirklich so, wie bei vielen Dingen, was man vorlebt, wird auch irgendwann irgendwie angenommen. Deshalb versuche ich es mit dem Gesang.
Okay. Sag mal, euer Verein, der muss sich ja tragen. Ihr habt Vorsitzende, eine Kassiererin, dann habt ihr Konzerte, es gibt Eintritt. Davon werdet ihr sicherlich einen Teil erhalten. Aber kann das so ein Verein dann tragen oder bedarf es da zahlender Mitglieder? Wie ist das organisiert als eingetragener Verein?
Also wir haben zahlende Mitglieder, ungefähr 200. Wir hätten gerne noch mehr und wir versuchen das auch immer, besonders an der Jazzwoche, weil es schon eine feine Sache ist und wir eben einen Mitgliedsbeitrag von 30 Euro im Jahr, also durchaus erschwinglich. Also das ist schon eine stete Einnahmequelle, die wir halt haben, die brauchen wir. Aber das reicht natürlich bei weitem nicht, um diese ganzen Konzerte zu stemmen, weil wir ja auch Musiker haben, die wir bezahlen wollen. Also wir sind zum Beispiel überhaupt nicht für Hutkonzerte oder dergleichen zu haben, weil wir der Meinung sind, dass unsere Musiker auch adäquat bezahlt werden sollen. Und deshalb ist der Volker immer sehr fleißig, auch mit dem Akquirieren von Sponsoren für unsere Veranstaltungen.
Sponsoren? Aufgehört oder aufgemerkt.
Ja, genau. Also wir sind da immer auf der Suche nach Sponsoren, Menschen, die uns unterstützen möchten. Also wir haben auch gerade für diese Jazzwoche wieder Sponsoren. Die Volksbank ist ein ständiger Begleiter von uns und also Rheingauer Volksbank, die uns unterstützt. Der Kulturfonds Rhein-Main, die uns unterstützen. Strabag ist seit einer Weile auch bei uns immer aktiv als Sponsor oder auch die Fraport, die sich ja auch sehr stark macht für Konzerte aller Art und für Kulturveranstaltungen. Da sind wir auch sehr, sehr dankbar. Ja, das Miles Davis Konzert wird noch zum Teil gesponsert von der NASPA Stiftung, die uns da noch ein bisschen was dazugeben, um die Kosten zu decken. Das ist halt immer sehr, sehr schwierig, weil wenn man einen Musiker so bezahlen möchte, wie er es eigentlich verdient, das ist teilweise gar nicht möglich. Wenn ein Musiker täglich übt, wie soll ich das bezahlen alles? Das funktioniert rein von den Stunden her nicht. Also kann ich nur das Konzert bezahlen und dann müssen wir halt gucken, wie wir da einen Weg finden, dass der Musiker zufrieden ist und dass wir es stemmen können. Und deswegen sind wir wahnsinnig dankbar, wenn wir immer irgendwie Unterstützer haben. Auch das Rheingau-Echo ist in diesem Jahr dabei mit einer Unterstützung. Und von daher freuen wir uns total.
Und wir haben auch Sachleistungen als Unterstützung. Zoffelnet, die Firma Zoffelnet zum Beispiel, macht uns immer den Flyer und hilft uns da weiter.
Ja, das ist sehr schön. Das ist ja oft diese Unterschätzung. Man sieht punktuell nur den Musiker, 1-2 Stunden. Aber wie viel Arbeit das bedarf, um da hinzukommen, um dann eben aufzutreten, das vergisst man doch immer wieder, wenn man sich über hohe Eintrittspreise oder sowas aufregt, ja.
Ja, auch was generell das Aufbauen anbetrifft. Ja, also wir sind unglaublich dankbar, dass wir aktive Mitglieder haben, die sagen, okay, wir helfen euch. Also wir haben den Hans Otto an der Kasse und den Dieter an der Kasse und sind dankbar, dass sie beiden uns doch so treu immer wieder unterstützen, entweder an der Kasse oder halt beim Stühle schleppen und so weiter, beim Aufbau helfen. Ja, oder der Stefan, der uns die Technik macht. Das ist der Stefan Jung, der in der Regel immer bei den Veranstaltungen bei uns die Technik macht. Das ist auch ein Sohn von Edu. Ja, genau. Also der macht das schon ganz, ganz lange und von daher sind wir wahnsinnig dankbar, dass er auch uns die Treue hält.
Ja, jetzt sind wir ja hier im Rheingau in der Weinregion und man sagt ja oft Jazz und Alkohol, das wäre eine gute Verbindung. Wie seht ihr das? Stellt ihr das fest? Jetzt zum einerseits, was das Publikum betrifft, andererseits die Musiker selber. Oder ist das mittlerweile auch so zeitgemäß, dass man immer abstinenter wird? Wie ist da eine Entwicklung? Wie empfindet ihr das?
Also nach Aussage der Winzer ist es so, dass weniger Wein getrunken wird. Aber ich denke, das Genusstrinken mit Wein ist schon noch da geblieben. Also diese Symbiose zwischen Musik und Wein und Weingüter und die Landschaft und so, das ist immer noch da. Nur der Alkoholkonsum an sich ist runtergegangen. Das ist schon so. Aber es wird nach wie vor schon noch Wein getrunken.
Und kann man das sagen oder einteilen, eher Bier- oder Weintrinker, die Jazzleute?
Naja, wenn wir jetzt Konzerte im Weingut machen, dann trinken die natürlich eher Wein, ja. Also der Rheingauer, glaube ich, ist generell eher weinlastig unterwegs. Also das, was ich so zumindest mitbekomme, das sind dann eher mal die Musiker, die sich nochmal ein Bierchen wünschen oder so. Aber in der Regel, das Publikum, glaube ich, erfreut sich eher am Wein, ja. Und ja, durch die Atmosphäre, die wir dann haben bei den Konzerten, ist das, glaube ich, auch eine ganz gute Kombination.
Ja, was macht ihr denn so, wenn euer Auftritt beendet ist? Geht ihr zu eurem Publikum oder braucht ihr Ruhe, zieht euch zurück oder geht ihr in ein Restaurant?
Wir bauen ab.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau. Nein. Nein, das ist schon, also natürlich finden da viele Gespräche mit dem Publikum und mit den anderen Musikern statt. Also das ist schon so, ist schon Nähe. Also wir sind ja ein Veranstalter, der schon kleiner ist. Es ist mehr so klein und fein und familiär und das lieben wir ja auch. Aber das mit dem Abbauen stimmt auch, ne? Wir müssen ja alle irgendwo zusammenarbeiten und wenn ein Konzert vorbei ist, dann ist natürlich auch eine Zeit für Sprechen und was essen und so. Aber die anderen Sachen gehören nun mal auch dazu.
Ja, ja. Und wenn ihr Musiker aus dem Ausland oder aus einer anderen Region hier zu Gast habt, zeigt ihnen ein bisschen was vom Rheingau auch? Habt ihr Restaurants oder Tipps oder Weingüter, wo ihr sagt, ja komm, das zeige ich dir mal, irgendwelche kleinen Sachen?
Die meisten sind so kurz da, weil die kommen dann angereist, weil sie gerade ohnehin auf Tour sind, kommen von einem anderen Ort, checken schnell ein, gehen zum Soundcheck und gehen dann wieder ins Hotel und fahren am nächsten Morgen wieder in die nächste Stadt. Also viel Zeit zum Sightseeing ist nicht. Hin und wieder kommt es vor, dass dann vielleicht mal so ein paar Tipps erfragt werden, was kann man sich hier in der Nähe angucken, oder manche gehen auf eigene Faust los. Aber in der Regel ist es tatsächlich so, dass die meisten tatsächlich nochmal irgendwo anders dann aktiv sind. Also wir hatten vor einigen Jahren hatten wir Barbara Dennerlein da gehabt, die Jazz-Organistin. Mit der haben wir öfter was unternommen. Also da sind wir auch nochmal essen gegangen und so weiter. Und
die war aber auch mehrere Tage
da gewesen. Deswegen, das hat dann ganz gut gepasst. Ansonsten, wie gesagt, wenn die gleich wieder weg müssen, dann wird es ein bisschen schwierig.
Okay, dann ihr beide, habt ihr so Favorites für euch, Favoriten? Sei es jetzt durch die Natur wandern gehen, paar Ecken. Oder habt ihr ein Weingut, wo ihr gerne hingeht? Oder habt ihr euren kleinen Geheimtipp, der dann danach natürlich nicht mehr geheim ist?
Wir gehen natürlich furchtbar gerne zu allen Weingütern, die in der Jazzwoche dabei sind. Was sollst du jetzt auch sagen?
Aber kann ja sein, dass ihr vielleicht...
absoluten Favorites.
Genau.
Genau. Tja. Sind wir schwer, ein Weingut jetzt vorzuheben?
Nee, ist klar. Aber es kann ja sein, dann lassen wir die Weingüter weg. Aber gibt es eine Naturecke, wo ihr gerne hingeht oder spazieren geht? Gibt es einen Flecken, den ihr den Zuhörern und Zuhörerinnen gerne mal ans Herz legen wolltet, ohne euer geheimstes Geheimnis zu verraten?
Ja, gut. Also ich bin da schon sehr affin, was das Wasser anbelangt. Am Rhein ist es immer schön, wo Wege sind, wo man spazieren kann. Geisenheim hat seine Rheinanlage in den letzten Jahren sehr in Ordnung gebracht. Die ist sehr toll. Also da unten ist es immer schön und an vielen anderen Orten auch. Also am Rhein, am Wasser ist es halt immer schön.
Und da gibt es auch einen schönen Weinstand in Geisenheim, genau.
Genau.
Ja, eigentlich in jedem Ort, kann man fast sagen. Ne? Ja. Man kann
in Winkeln natürlich auch. Und in Österreich.
Ja, wie sieht es denn aus mit eurem Jubiläum? Das hast du vorhin erwähnt.
Ja, ich hatte ja schon gesagt, 1986 war die Gründungsveranstaltung und wir haben uns überlegt, das passt ganz gut, es ist ein Freitag, wenn ich mich jetzt nicht wieder irre, und dann haben wir gesagt, okay, dann feiern wir das wirklich auf den Tag und haben uns in Österreich-Winkel die Brentano-Scheune dafür gesichert und machen da jetzt ein schönes Konzert, auf das wir uns schon sehr freuen.
Wir haben einen Sänger aus Hamburg, Stefan Quildes, vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Eigentlich so als deutscher Soul-Sänger, der so die Original-Soul-Stücke aus Amerika ins Deutsche übertragen hat, teilweise auch auf Hamburg dann speziell umgemünzt hat. Und da freuen wir uns total, weil das auch ein Wunsch unseres verstorbenen Präsidenten Edu Jung war. Das war so eines der letzten Gespräche, das wir miteinander geführt haben. Und da haben wir uns über Musik ausgetauscht, über Musiker, die wir mögen. Und das war auch immer so ein Traum von ihm, den Stefan Quildes mal in den Rheingau zu bekommen. Und es sieht gut aus, dass wir ihn dieses Jahr am 2. Oktober in der Brentano-Scheune hören dürfen.
Darum wird es natürlich sicherlich noch einen kleinen Rahmen geben, den wir aber noch nicht fertig ausgedacht haben. Irgendwie müssen wir ja schon noch ein bisschen auf die 40 Jahre auch eingehen. Aber der Hauptteil wird dieses Konzert sein.
Und in 10 Jahren wäre ja das 50. dann.
Ja.
Ja. Gibt es da eventuell Visionen oder Ideen, wohin ihr euch noch entwickeln wollt? Oder sagt ihr, naja, wie im Jazz, wir lassen mal alles auf uns zukommen, mehr oder weniger?
Ich glaube, das ist genau das Ding. Also wir lassen es auf uns zukommen. Was will man planen, weil man gar nicht genau weiß, ob in 10 Jahren genau die Bands und Musiker noch unterwegs sind, die man vielleicht jetzt so im Auge hat. Deswegen lassen wir eher das auf uns zukommen und hoffen, dass wir alle gesund sind und dass es den Verein auch noch gibt, dass die Leute unsere Konzerte besuchen und dass wir da vielleicht dann ganz entspannt unseren 50. feiern können. Goldene Hochzeit, genau.
Alles im Verbund. Weil du das von sagtest mit den Überraschungen oder man lässt es so laufen. Hattet ihr denn bei euren Konzerten auch schon mal Sachen, die eben, abgesehen vom Jazz, der Musik selber, nicht ganz so planmäßig verlaufen sind?
Ja, solche Sachen gibt es, glaube ich, immer wieder mal. Also wo ich mich jetzt noch gut dran erinnern kann, weil es mich auch irgendwie betroffen hat, war, ich glaube, vor 3 Jahren, ein Musiker, der eben in der Bahn festgesessen hat und nicht kommen konnte, der kam aus Berlin. Also die komplette Band war da, nur ein Musiker saß in der Bahn fest.
Oje.
Und das war leider auch ein Musiker, der relativ wichtig war für die Band. Also sie konnten so nicht auftreten. Und dann kam der Flo, der Leiter der Band, auf mich zu und hat gesagt, komm, du spielst doch Trompete, lass uns zusammen irgendwas spielen. und um das Publikum zumindest noch ein bisschen bei Laune zu halten. Ja, und dann haben wir ganz spontan mit der Band zusammen dann Musik gemacht und gespielt. Und was auf der einen Seite sehr spannend war und auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, für uns ist das natürlich auch Stress, wenn das Konzert nicht so läuft wie geplant, weil wir immer Angst haben, das Publikum könnte das vielleicht irgendwie falsch aufnehmen. Aber ja, die waren sehr angetan, waren begeistert und haben sich gefreut. Von daher, er kam auch dann irgendwann und konnte dann weiter übernehmen. Und dann hatten wir auch das Konzert dann wie geplant gehört, nur halt mit bisschen Verschiebung.
Okay, aber nur mal so zum Verständnis, grundlegendes Verständnis, wenn die dich fragen, ja, ob du einspringen kannst, hast du dann diese ganzen Musikstücke im Kopf oder ist das eben der Jazz, dass man sich irgendwelche Skalen zuwirft oder so? Wie würdest du dem Laien das erzählen, dass diese Fähigkeit im Jazz besteht, dass Leute sich einfach treffen und dann heißt es ja, glaube ich, jammen oder sowas genau zusammen, ne?
Also,
wie ist sowas möglich? Kurz erklärt.
Kurz erklärt, gut, wir haben die Stücke festgelegt, also es sollten vielleicht schon Stücke sein, die man irgendwie kennt, ja, und dann werden die Tonarten festgelegt. Und ja, dann geht's im Prinzip los. Also das heißt, man braucht schon irgendwie ein Verständnis auch für die unterschiedlichen Tonarten, in denen die Stücke theoretisch stehen könnten. Und wenn vielleicht noch Gesang dabei ist, auch entsprechenden Text und so weiter. Ansonsten läuft da vieles über Blickkontakt. Das heißt, man guckt sich an, also einer guckt und wenn dann einer ein Solo spielt, gehen die anderen ein bisschen zurück und dann guckt vielleicht derjenige, der gerade das Solo spielt, den nächsten an und der übernimmt und spielt dann ein eigenes Solo und dann ja, bringt man das dann so irgendwann nach Hause und hofft, dass es nicht so schlimm wird.
Also könntest du da auch anspringen, Monika, oder müsstest du die Texte kennen?
Oder also bei mir ist es ein bisschen schwieriger, weil ich bin ja auch keine professionelle Sängerin, ne, hatte ich ja schon gesagt. Also ein Teil geht da sicherlich, wenn ich die Songs kenne und die Musiker in meiner Tonart spielen können, weil, das meine ich, das ist bei Sängern ein bisschen komplizierter, ein Sänger ja nicht in jeder Tonart singen kann. Ein Teil würde sicherlich gehen, aber es wäre schwieriger.
Aber wäre möglich dann noch?
Von meiner Warte jetzt auch.
Ich meine, wäre das dann sozusagen das Improvisieren oder ist das dann doch schon konkreter, dass man in seinem Rahmen bleibt und innerhalb zum Beispiel dieser Tonarten, da kann ich improvisieren. Also ich kann ja nicht machen, was ich will, so ungefähr. Ne?
Also das Stück sollte man schon irgendwie kennen, weil sonst kann ich natürlich auch ganz schwer improvisieren, wenn ich das Stück gar nicht kenne. Ne? Grundsätzlich, wenn die Tonart nicht stimmt, kann man natürlich, wenn man gut ist, trotzdem irgendwie zu diesem Stück was singen, indem man improvisiert. Das geht natürlich schon, wenn man das kann.
Das hat was auch mit dem Gehör dann zu tun, dass man hört, wo man, okay, ja. Also eine sehr, sehr spannende Sache. Ich hoffe, dass das bei euch gut weitergeht. Wenn man sich jetzt über euch mal grundlegend oder auch detailliert informieren will, wie sollte man da vorgehen?
Wenn man Internet hat, geht man einfach auf die Homepage, also www.jazzclub-rheingau.de. Dort findet man in der Regel Termine, dort findet man in der Regel sogar einen Mitgliedsantrag, wenn man das möchte. Und wenn man Mitglied werden möchte im Verein, kann man sich den einfach runterladen oder man besucht uns auf Konzerte. Wir werden das auch immer über Social Media oder über die Presse entsprechend publik machen und wir freuen uns über jeden, der mal vorbeiguckt und der einfach neugierig ist und vielleicht auch gerne mal sich so ein Konzert anhören möchte. Gerade jetzt für die meisten Veranstaltungen gibt es auch Plakate oder Flyer, die dann eben so gedruckt werden, dass man sie im Vorfeld dann eben findet. Jetzt was die Jazzwoche anbetrifft, wird man die auch in den Weingütern dann finden im Vorfeld oder in der Touristeninformation. Also das heißt, dort werden immer auch entsprechende Flyer ausgedruckt sein. Im Rheingau-Echo werden wir noch ein paar reinlegen. Also das heißt, wenn man das möchte, kommt man schon
an euch nicht vorbei.
Ja, das ist richtig, genau.
Ja, liebe Monika, lieber Volker, schön, dass ihr da wart. Viel Erfolg euch weiterhin. Dankeschön, auch ein Dankeschön an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Euch auch alles Gute und bis zum nächsten Mal.